ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo zusammen. In dieser Runde sind wir dieses Jahr noch nicht zusammengekommen. Wir hatten ja schon spannende Gespräche beim Verein Geländefahrrad in Aachen. Mit Lennart Kemner haben wir gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach in der ARD Audiothek. Da könnt ihr uns abonnieren. Bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter und schreibt uns auch eine Mail an tourfunk@sportschau.de. Ja, die neue Straßensaison hat begonnen und es wird Zeit, über die Highlights im neuen Jahr zu sprechen und die Superstars zu hören. Das passiert alles in dieser Folge. Ich bin Moritz Kasselet, grüße euch aus meinem kleinen Heimstudio in Bremen. Ich bin ein bisschen erkältet noch, hält sich hartnäckig. Einer von uns dreien auch, den hören wir gleich. Jetzt sind wir erstmal in Köln bei unserem Mann bei sportschau.de, Michael Ostermann. Hallo.
Hallo Moritz.
Du bist gesund, Michael, ja?
Ich bin gesund, ja, mir geht's bestens.
Dann trifft das auf Holger nicht ganz zu. Unser Radioreporter in der ARD, Holger Gerska, war lange im Urlaub und hat auch eine Erkältung mitgebracht. Moin nach Hamburg.
Hallo Moritz, ich hoffe, es geht einigermaßen.
Ja, irgendwie der Husten geht nicht so richtig weg, geht mir genauso. Ich lag hier richtig flach. Ja. Mich hat's hier erwischt, dich im Ausland. Das ist halt gerade, wir haben Februar, so ist es, ne? Seid ihr schon drin in der neuen Saison? Habt ihr schon alle Trikots erkannt? Wisst ihr schon, wer da wo langfährt?
Ja, also mit den Trikots tue ich mich ja erfahrungsgemäß immer etwas schwerer. Ich habe ja den Vorteil, dass ich auch in der Regel nur schreiben muss und auch nochmal nachgucken kann und die Ergebnislisten mir angucke, wenn ich mal bei einem Sprint irgendwie nicht sofort erkenne, welches Trikot da vorne ist. Aber insofern, nein, ich bin schon drin. Ich habe es ein bisschen verfolgt. Jetzt läuft ja gerade, während wir das hier aufzeichnen, die UAE-Tour und der erste Auftritt von Tadej Pogacar im Weltmeistertrikot in diesem Jahr. Und da bin ich natürlich schon, da werfe ich schon einen Blick drauf. Also, und die Algarve-Rundfahrt geht jetzt auch los. Also da kommen dann die anderen auch ein bisschen zum Einsatz. Roglic beispielsweise oder auch Wout van Aert, der ja im Frühjahr schon so ein paar Highlights haben wird. Also das wird alles sehr, sehr spannend und natürlich blickt man da schon drauf.
Ja, Trikots halte ich auch immer für, also im Januar und Februar denke ich immer, in diesem Sommer werde ich sie nicht unterscheiden können. Und dann geht es doch irgendwie, aber ich habe immer das Gefühl, da sitzen inzwischen Designer in den jeweiligen Teams zusammen, die wirklich nur ihre eigene Mannschaft im Auge haben. Klar, man kriegt einen neuen Sponsor, da muss man auch Farben ändern. Ganz am krassesten ist sicherlich die Mannschaft, die inzwischen Picnic heißt, die wir noch als DSM kennen, früher Sunweb und so weiter, das Team von Ivan Spetenbrink. Das sieht jetzt natürlich komplett anders aus als in den vergangenen Jahren, aber mit einem neuen Sponsor, das bringt es manchmal mit sich. Auch Red Bull Bora Hans Grohe hat ja jetzt eher weiß als die bisherigen grünen Farben. Soweit alles okay. Aber Mannschaften, die man seit Jahren traditionell kennt, dass die auch immer weiter ins Bläuliche driften. Als Beispiel so ein Team wie Astana, das man wirklich immer gut erkennen konnte mit dieser Art des Blaus, die jetzt auch weiche Farben genommen haben und auch noch ein bisschen Rot und ein bisschen Grün und was auch immer mit reingemischt haben. Ich glaube, es gibt jetzt 5-6 Mannschaften, die komplett ähnlich aussehen. Ich bin auch, glaube ich, inzwischen auf dem Trip, dass die Betreuer, die unterwegs beispielsweise ja für die Versorgung zuständig sind, es immer schwieriger haben werden, gerade auch bei schlechtem Wetter, ihre Leute von vorn zu erkennen, weil das ist echt nicht einfach geworden. Und dazu kommt ja immer noch der Trend, da habe ich jetzt gerade auch mal durchgeguckt, dass inzwischen ja 7 Mannschaften aus der World Tour plus noch Mannschaften wie Israel, die ja auch bei den großen Rennen dabei sind, asymmetrische Trikots haben. Das heißt, die von links und rechts komplett anders aussehen. Also, ne, also ein Ärmel so, ein Ärmel so. Wenn man Ineos zum Beispiel anschaut, die schauen von der rechten Seite ganz anders aus als von links. Es macht's nicht leicht. Es ist definitiv nicht nett zu Fans. Es ist nicht nett zu uns natürlich, aber wir sind am Ende ja wahrscheinlich auch egal. Es hilft unter Umständen dem eigenen Designer, aber ich weiß es nicht. Früher war das deutlich sortierter. Ich lobe mir so Mannschaften wie Education First mit ihren klaren Farben, inzwischen auch Lidl, die ja wirklich richtig gut zu erkennen sind, und der Klassiker natürlich das gelbe Trikot von Wismar, das sie aber dann bei der Tour de France natürlich auch nicht tragen dürfen.
Ja, ja. Da, bei der Tour werden die Karten ja eh wieder neu gemischt bei manchen Teams. Gemein sind immer die von hinten ganz anders aussehen als von vorne. So, also wenn du die von oben siehst, dann denkst du so im Pulk, okay, ja, das kann ich zuordnen, und dann schwenkt die Kamera um, Sprint, und dann hoppla. Das ist jetzt aber was ganz anderes gerade da. Ja, dafür ist Movistar nicht mehr blau, die sind jetzt weiß. Haben so einen dicken, dunkelblauen Brustring und mit dem bekannten weißen M. Also vielleicht unterscheidet sich das dann wieder ein bisschen von Astana. Die haben einen anderen Weg gegangen. Und ja, Team Picnic Post NL heißt es komplett, diese Mannschaft. Früher DSM Firmenich, also auch die Mannschaft von John Degenkolb. Dunkelblau und orange Längsstreifen. Also die fallen zumindest auf und unterscheiden sich von anderen. Aber es ist alles immer noch so ein bisschen Gewöhnungssache. Und Michael hat gesagt, die neue Saison hat begonnen. Ein Trikot hat sich nicht verändert, das ist das des Weltmeisters. Tadej Pogacar am Montag gestartet bei der UAE-Tour und der hat in diesem Jahr vieles vor. Das können wir uns, da können wir uns sicher sein.
I start like I've been doing in the past years with UAE Tour and probably then some classics in Italy, some Belgian classics, some cobbles, Ardennes, and then preparation for the tour. I think the tour is the main goal alongside the World Championships, I would say again, to defend both, which gives me great pleasure if I can achieve defending the titles.
Also ein paar Klassiker in Italien will er noch fahren. Ich dichte jetzt mal hinzu, Strade Bianche, Mailand-San Remo. Dann will er nach Belgien auch über Kopfsteinpflaster fahren. Da habe ich gleich noch eine Nachfrage zu. Dann will Pogacar in die Ardennen, Lüttich-Bastogne-Lüttich natürlich. Und danach startet seine Tourvorbereitung und er hat den großen Traum, seinen Sieg bei der Tour und auch bei der WM zu wiederholen. Holger, traust du ihm das zu?
Ja, es ist schön, wenn Tadej Pogacar sagt, er möchte sich verbessern. Fun Fact, ich weiß nicht, ob ihr parat habt, wie viele Rennen im vergangenen Jahr, also Rennen im Sinne von Rundfahrt als ein Rennen gedacht, und die Eintagesrennen hat er voriges Jahr nicht gewonnen, an denen er teilgenommen hat. Habt ihr es parat?
Ja, ich würde sagen, drei.
Wahrscheinlich keins.
Zwei. Er hat alle Rundfahrten, an denen er teilgenommen hat, gewonnen. Alle. Und er war bei Mailand-San Remo Dritter. Mhm. Und stimmt, er war bei einem der beiden kanadischen Rennen, nämlich bei dem in Quebec, wo es ja echt eine Sprinterankunft ist. Da war er, glaube ich, Siebter oder Achter. Das ist ein schlechtestes Ergebnis. Und jetzt haben sie ihn ja auch direkt an die UAE-Tour mit integriert, weil sie voriges Jahr ja eine Niederlage kassiert haben. Ist ja ihr Heimrennen, damit er ihnen das sicher gewinnt. Werden wir im Laufe der Woche dann erfahren, ob das klappt. Aber klar, normalerweise muss sich ja so ein Mann auch neue Reize setzen. Und das alles nur immer zu wiederholen, ist ja auch alles nicht so einfach. Deswegen hatte ich so ein bisschen auf Paris-Roubaix gesetzt, aber das haben sie eigentlich ausgeschlossen.
Ja, aber es gibt ja dieses Video, wie er da durch den Wald von Arenberg fährt. Ja, ne?
Aber direkt danach kam das Dementi. Ich glaube, sie haben zu viel Angst, dass er sich verletzt. Ja, eins scheint anders zu sein als in den vergangenen Jahren, als im vergangenen Jahr. Er setzt ja offenbar auf die Vuelta und nicht auf den Giro. Das hieße, dass natürlich mehr Raum wäre für eine Frühjahrsklassiker-Kampagne. Also ich halte es auch nicht ausgeschlossen, ne, dass er plötzlich nach der Flandern-Rundfahrt sagt, übrigens nächste Woche Roubaix, wenn ich eh einmal in Form bin, dann fahre ich da auch mit. Da schweife ich jetzt ein bisschen ab, ist jetzt nicht so ein Spaß für Nils Polit, glaube ich, der natürlich auch auf diese Frühjahrsklassiker schaut. Ich glaube auch, dass Tadej Pogacar ein bisschen die Teamhygiene im Auge hat. Polit muss für ihn dann arbeiten im Sommer und sozusagen dann selber auch noch im Frühjahr alles abzuräumen und nicht das Team fahren zu lassen. Das gehört auch ein bisschen dazu. Und deswegen wird er wahrscheinlich ja auch beim Giro Juan Ayuso in die Kapitänsrolle hieven und dort nicht dabei sein. Und Ayuso hat dann auch da mal seine Chance. Das gehört natürlich in so einer Mannschaft auch dazu, dass er nicht alles selber fährt. Aber das hat er im letzten Jahr auch gezeigt, ne, dass er sehr, sehr gut dosieren kann. Und nicht umsonst kommt dieses Ergebnis mit zwei nicht gewonnenen Rennen zustande. WM ist klar, da will man seinen Titel verteidigen. Zumal, wenn es denn wie geplant in Ruanda stattfindet. Das ist ein Kurs, der ihm absolut entgegenkommt. Im Normalfall Tour gegen Vingegaard und bei den Frühjahrsklassikern glaube ich, dass sein größtes ehrgeiziges Ziel darin besteht, zum ersten Mal Mailand-San Remo zu gewinnen.
Michael, wenn du dieses Video siehst, ne, wie er da durch den Wald von Arenberg fährt, klar, die Menti kam sofort, es gibt jetzt aber auch Fahrer, die sagen, naja, warten wir mal ab. Ist das so ein bisschen der Zirkus, der auch dazugehört, so ein bisschen spielen, mal gucken, wie die Reaktionen so ausfallen oder warum machen die das? Was glaubst du?
Nein, also ich glaube, unabhängig davon, ob er jetzt dieses Jahr Paris-Roubaix fährt oder nicht, irgendwann wird er das in Angriff nehmen, da bin ich mir ganz sicher, weil er wird versuchen wollen, alle 5 Monumente zu gewinnen. Und wenn es bei Milan-San Remo in diesem Jahr klappen sollte, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er im nächsten Jahr spätestens sagt, so, jetzt hole ich mir das 5. auch noch. Also insofern, weil die anderen hat er ja schon gewonnen, Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Lombardei-Rundfahrt. Und dann hat er alle 5 Monumente im Sack. Also ich glaube, dass er das mal antestet und natürlich ist das auch ein bisschen PR. Er bringt sich ins Gespräch, alle fangen an zu zittern und sagen, oh Gott, wenn er das jetzt auch noch fährt, dann gewinnt er das wahrscheinlich auch. Also das gehört natürlich ein bisschen dazu und wir wissen, dass Tadej Pogacar jemand ist, der das Spiel mit den Medien sehr, sehr gut beherrscht und dabei auch sehr unterhaltsam ist. Also ja, das ist auch ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen sich im Gespräch halten und die Radsport-Bubble bedienen, aber mittelfristig bin ich mir sehr sicher, dass er irgendwann dort fahren wird und dass dieses Rennen auch ausprobieren wird. Und bei Tadej Pogacar muss man sagen, das kann er im Zweifel dann sogar auch gewinnen. Ob das dieses Jahr schon der Fall ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Holger hat es gesagt, auch die Teamhygiene, gerade auch mit Blick auf Nils Pullitt, spielt eine Rolle. Und aber spätestens in den nächsten 2-3 Jahren werden wir ihn dort einmal sehen. Da bin ich sehr, sehr sicher.
Ja, es spitzt sich natürlich immer alles zu auf die Tour. Das ist für die Teams das wichtigste Rennen. Und wir haben Pogacar gerade gehört. Jetzt holen wir mal seinen großen Herausforderer. Unser lieber Kollege Marc Drumm hat mit Jonas Vingegaard gesprochen.
I mean, of course, Tadej was incredibly strong last year. But as I said before, I didn't really have the best preparation last year. And that gives me a lot of confidence for this year. I mean, of course, I go there to try to win the Tour de France again.
Also Pogacar war natürlich unglaublich stark im vergangenen Jahr, aber er selbst, Vingegaard, hatte nicht die beste Vorbereitung und das gibt ihm viel Zuversicht für dieses Jahr und sein Ziel ist klar, er will die Tour gewinnen. Und sein sportlicher Leiter Christian Niermann sagt, das ist auch möglich.
Naja, ich denke, man hat im letzten Jahr gesehen, dass Tadej Pogacar und überhaupt das ganze UAE-Team sehr, sehr dominant waren. Und ist es natürlich jetzt an uns, um da wieder die Power zu finden, um da Kontra bieten zu können. Und ich denke, wir glauben absolut, dass wenn wir in voller Stärke am Start stehen können mit Jonas, mit einer guten Vorbereitung, wenn man jetzt auf Tour de France schaut, dass wir da absolut eine Chance haben zu gewinnen, aber man muss ganz klar anerkennen, dass die Saison von nicht nur von Tadej Pogacar selber, sondern vom gesamten UAE-Team sehr beeindruckend war.
So, kurz einmal Transparenz. Im Hintergrund von Vingegaard war es ziemlich laut und wir haben die Geräusche mit KI so ein bisschen weggemacht. Michael, kann Wismar Liesebike, also das Team von Jonas Vingegaard, der Mannschaft von Tadej Pogacar, UAE, wirklich gefährlich werden, wenn alles optimal läuft?
Ja, das glaube ich schon. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Also wir haben das wir haben ja jahrelang immer gesagt, Pogacar, klar, aber das Team. Und jetzt muss man sagen, das Team ist natürlich in den letzten Jahren so aufgerüstet worden, dass man das Wismar Liesebike, früher Jumbo, halt abgelöst worden ist als das Team, das es zu schlagen gilt. Sie werden ihre Hausaufgaben gemacht haben, da bin ich sehr sicher, weil Wismar Liesebike, dieses Team, überlässt halt auch nichts dem Zufall. Es bleibt aber am Ende wohl so, dass sie halt gut durch das Frühjahr kommen müssen. Also Van Aert muss heile bleiben, er muss wahrscheinlich auch mit Selbstbewusstsein aus dem Frühjahr kommen, am besten mit seinem nun endlich mal hoffentlich ersten Sieg bei einem Monument. Und wenn das gelingt, wenn der mit voller Kraft kommt, voll motiviert, sich dann da in den Dienst des Teams zu stellen. Wir müssen gucken, wie Sepp Küss, nach seinem Vuelta-Sieg ja im vergangenen Jahr auch Schwierigkeiten hatte, ob der wieder in Topform kommt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie ein Team haben, was zumindest auf Augenhöhe ist mit UAE. Aber ich glaube, am Ende wird Vingegaard vieles alleine richten müssen. und das ist eine andere Rolle für ihn. Und dass er das aber kann, da bin ich mir auch sehr sicher, weil das hat man im letzten Jahr gesehen, obwohl er im Frühjahr quasi komplett ausgefallen ist durch diesen gravierenden Sturz, der einzige war, der ja zumindest mal annähernd in die Nähe von Pogacar gekommen ist. Am Ende war auch er natürlich nicht in der Lage, und das lag aber an den Umständen, die in der Vorbereitung geherrscht haben für ihn. Also ich glaube, das wird natürlich das Duell sein, und das Team Jumbo wird auch, Jumbo sage ich immer wieder, ich sage es immer wieder, aber es ist natürlich Visma Leasebike.
Wir wissen, was du meinst.
Also die werden, wenn sie heile bleiben, wenn alles gut läuft, wenn die Vorbereitung diesmal optimal läuft, dann werden sie Paroli bieten können, da bin ich schon sicher.
Holger, siehst du auch das Potenzial für Drama, Thriller, Spektakel?
Ich hoffe erstmal, dass beide durchs Frühjahr gut kommen. Ne? Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren nicht das Duell auf Augenhöhe. Im Vorjahr hatte ja Tadej Pogacar das Problem nach seinem Sturz bei Lüttich Bastogne Lüttich, dass er nicht in optimaler Verfassung war. Und es wäre schon schick, wenn für beide das Frühjahr halbwegs optimal läuft, dass sie wirklich zu 100% vorbereitet an den Start kommen. Ich habe auch, genau wie Michael, voriges Jahr nicht das Team als das Problem gesehen bei FISMA, sondern es war die Vorbereitung von Jonas Vingegaard. Und trotzdem, wenn man sich die Leistungen von Tadej Pogacar auch nach der Tour nochmal anschaut, wie er Weltmeister geworden ist, wie er seine Rennen inzwischen bestreitet. Also im Duell Aug gegen Aug ist definitiv der Slowene sicherlich der klare Favorit. Und Visma muss es über die Mannschaftsstärke ausgleichen. Der Faktor Wout van Aert ist sicherlich ein wichtiger. Da wird natürlich spannend zu beobachten sein, wenn er heil durch seine Frühjahrsklassiker-Kampagne kommt, will er den Giro fahren, so wie es im vorigen Jahr auch geplant war. Das fiel dann aus, weil er auch stürzte. Da weiß ich auch nicht, wie er da rauskommt aus dem Giro. Und dann kommt ja noch der Faktor hinzu, dass ich inzwischen das Gefühl habe, früher hat man ja bei der Tour de France auch noch eine dritte, vierte, fünfte Mannschaft mitberechnen müssen, dass es ja wirklich nur noch auf dieses Duell hinausläuft. Ich bewerte auch den Auftritt von Primoz Roglic als Kapitän beim Giro, also dieses Double zu fahren und hinterher dann auch die Tour schon so ein bisschen als, gegen Vingegaard und gegen Pogacar wird er die Tour sicherlich nur gewinnen können, wenn er extrem viel Glück hat. Also schauen wir mal, dass wir den Giro mit ihm gewinnen, und dann gucken wir mal bei der Tour in Sachen Etappen und was da sonst noch so geht, dass selbst Bora Hansgrohe bzw. Red Bull so ein bisschen eingeknickt ist und gesagt hat, okay, die zwei stehen über allem. Und das macht die ganze Geschichte natürlich taktisch schon ein bisschen anders, weil es natürlich deutlich berechenbarer wird, wenn da nur zwei Mannschaften de facto aufeinandertreffen.
Ich stimme Holger da total zu. Also die Tatsache, dass Roglic dieses Double in Angriff nimmt, in Anführungsstrichen, zeigt eigentlich, dass sie, und das sagt Rolf Aldag ja auch in der Begründung ganz klar, sie sagt irgendwie, also wir glauben, dass es besser ist, nicht alles auf die eine Karte Tour zu setzen, sondern irgendwie ihm sozusagen über den Giro die Möglichkeit zu geben, bei der Tour ohne Druck anzureisen. Und dann kann er versuchen, was er kann. Er hat möglicherweise dann schon, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, den Giro-Sieg schon eingepackt und eingetütet. Das muss man natürlich auch erstmal fahren, das Rennen. Aber wenn das so funktioniert, dann kann er bei der Tour natürlich ganz entspannt sein und sagen, okay, ich probiere das, aber ich habe nicht den Druck, und auch das Team hat nicht den Druck, weil das war ja im letzten Jahr auch deutlich zu sehen. Wir müssen hier heile mit Primoz Roglic durchkommen, und das ist ja, wie wir erlebt haben, nicht nur wegen des Sturzes, sondern auch im Vorfeld ja schon, also in den Etappen davor, hat man schon gesehen, dass das Team da einfach auch ein bisschen überfordert war noch mit. Sicher, das ist auch ein Lernprozess, das ist auch gar keine Frage. Aber diesen Druck nehmen sie jetzt, wenn Roglic einen erfolgreichen Giro fährt.
Ich glaube, den Druck haben sie sich ja auch schon durch den Vuelta-Sieg so ein bisschen genommen, ne? Dass sie eben diesen Grand Tour-Sieg schon in der Tasche haben, auch mit Roglic, also dieses Projekt Roglic zur Mannschaft ist jetzt schon mal insofern aufgegangen, als dass sie eine große Rundfahrt gewonnen haben. Lass uns gleich über den Giro sprechen. Ich möchte noch einmal ganz kurz bei der Tour bleiben. Also erstmal der Hinweis, wir haben ja schon sehr ausführlich über die Frankreich-Rundfahrt gesprochen, über die Strecke. Zieht euch rein, die Tourfunkfolge vom 29. Oktober, da erfahrt ihr eine ganze Menge. Und ich glaube ja, aus deutscher Sicht können wir auch uns auf Fahrer freuen, die auch in den Bergen eine große Rolle spielen könnten. Also Emanuel Buchmann bei Cofidis wird wohl freie Fahrt haben. Bin ich sehr gespannt, was er machen kann. Bei Lennart Kemner, Lidl Track, müssen wir natürlich abwarten, wie fit er ist. Aber grundsätzlich ist es ja auch einer, der uns da überraschen und begeistern kann in den Bergen. Ich bin total gespannt, welche Rolle insgesamt Maximilian Schachmann spielen wird bei Quickstep. Also da müssen wir, glaube ich, noch echt abwarten. Aber geht ihr da mit, wenn ich sage, die Chancen auf deutsche Erfolge könnten bei der Tour mal wieder ein bisschen größer sein in diesem Jahr?
Ja, also auf Etappensiege natürlich.
Ja.
Das Stichwort Schachmann bringt mich ja dazu, dass ich unseren Freund Remco Evenepoel ganz ausgeblendet habe, der ja auch trotz seiner ganzen Probleme, der ja monatelang jetzt nicht trainieren konnte, oder zumindest nicht auf der Straße trainieren konnte, theoretisch sich vorgenommen hat, die Tour de France zu gewinnen. Also erhöhe ich mal von Zweikampf auf Dreikampf. Also Evenepoel ist auch gewillt, seinen Saisonhöhepunkt Tour de France anzupeilen. Und er will da gewinnen, mit der Hilfe von Maximilian Schachmann, denke ich. Ich denke, er wird da eine große Rolle spielen in dem Touraufgebot. Florian Lipowitz soll bei der Dauphiné-Rundfahrt erstmals als Kapitän agieren. Das ist natürlich immer das Sprungbrett zur Tour. Aber wie die Mannschaft Red Bull dann da aufgestellt sein wird bei der Tour und ob er wirklich dabei ist, wird sicherlich auch erst über die Form im Frühjahr entschieden werden. Wir haben natürlich die Sprinter für Bauhaus, Pascal Ackermann, die sich allerdings noch mehr Konkurrenz entgegensehen, denn Jonathan Milan, denke momentan die Nummer 1 unter den Sprintern, wird sein Tour de France Debüt geben.
Der jetzt, glaube ich, gefühlt 2000 Meter von vorne gefahren ist im Sprint, ne? Hat die ersten Tage, ja. Wahnsinnig.
Ja, der ist richtig gut. Endlich mal wieder ein Italiener. Also die Tradition von Cipollini, Petacchi werden da fortgesetzt, wiewohl er ein völlig anderer Charakter ist. Die haben Mats Pedersen halt geopfert und wird ja nicht die Tour fahren. Ich bin gespannt, welche Rolle Lennart Kemner da spielen kann, für den ja erstmal auch der Giro ansteht. Ob er dann wirklich auch die Tour noch oben drauf sattelt, ob das so gemacht wird. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Handvoll anderer Radprofis, von denen ich hoffe, dass sie eine Tour de France Chance bekommen, wie Maximilian Walscheid zum Beispiel. Jetzt picke ich die ja mal wahllos raus. Georg Steinhauser, der voriges Jahr mit dem Giro-Etappensieg für einen großen Erfolg gesorgt hat. Jetzt fahren sie mit Carapaz um den Gesamtsieg beim Giro, seine Mannschaft. Mal schauen, was ist das, wie sich das auswirkt. Ob Georg Steinhauser vielleicht sogar die Tour fahren kann. Also es gibt ja mehr als
Georg Zimmermann natürlich, ne? Der wird ja
Georg Zimmermann sein, ja. Es gibt mehr als zwei Hände guter deutscher Radprofis, die da eine Rolle spielen können, und der Beste aus meiner Sicht, der Beste von allen, Nils Politz, wird allerdings, fürchte ich, wieder für seinen Kapitän, für Tadej Pogacar arbeiten müssen und keine Rolle spielen im Kampf um Etappensiege. Das ist nun mal so, aber es wird sicherlich eine ziemlich bunte deutsche Farbe gespielt werden in vielen Teams, wenn sie dabei sein, aber es gehört natürlich auch eine Menge Glück dazu, eine Etappe zu gewinnen, wenn man sich das allein anschaut. Dass wir ja höchstwahrscheinlich, 6, 7, 8 Massensprints erleben werden, dass es Bergankünfte gibt, die wahrscheinlich in den Fängen von Pogacar, Vingegaard und Evenepoel landen werden, und dass da nicht mehr so viel übrig bleibt, wird's nicht so einfach. Aber zumindest eine aktive Fahrweise und die Präsenz des deutschen Radsports, das wäre schon wichtig bei der Tour.
Wir wollen euch in dieser Folge auch so ein bisschen, das haben wir ja schon gemacht, einen Überblick geben über die Saison. Also über die Klassiker haben wir im Teil schon gesprochen. Das Klassiker-Frühjahr endet wie immer am 1. Mai mit Eschborn Frankfurt. Dann kommt der Giro, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Wie wird der Giro in diesem Jahr?
Ja, beginnt in Albanien. Das ist natürlich auch wieder was Abenteuerliches. Das ist etwas, was der Giro ja gern macht. Ich erinnere zum Beispiel an die Starts damals in Irland, Nordirland auch, Dublin, Belfast, was eine riesen logistische Herausforderung war, an den Start in Israel, aus heutiger Sicht ein sportpolitisches Abenteuer, aber das hat damals glänzend funktioniert. Und jetzt sind sie in Albanien. Das wird sicherlich auch sportpolitisch natürlich eine interessante Geschichte. Ja, und dann ist die Frage, wer diesen Giro gewinnen kann, wer ihn will. Ich habe drei Namen hier schon genannt. Primoz Roglic ist sicherlich der Favorit, hat den Giro vor 2 Jahren gewonnen. Seine Mannschaft, Stichwort Teamhygiene, fährt natürlich da auch ein Spiel mit Dani Martinez, der vorher ja Zweiter war, hinter Pogacar. Und wenn Pogacar nicht fährt, eigentlich der Favorit wäre. Und nichtsdestotrotz setzt man ihm Primoz Roglic vor die Nase, traut es ihm also nicht wirklich zu. Oder erfüllt die Wünsche von Primoz Roglic, das muss dann noch erstmal aufgehen. Martinez wird trotzdem dabei sein. Dann haben wir Richard Carapaz, der das über die Tour setzt, der mal wieder gewinnen will, der den Giro auch gewonnen hat schon, der Ecuadorianer, der Olympiasieger von Tokio. Und dann kommt Juan Ayuso, der eine sicherlich sehr starke Mannschaft von Tadej Pogacar an den Start bringt. Das sind, glaube ich, so der Papierform nach die drei Favoriten von denen, die sich jetzt gemeldet haben und wo man es weiß. Wir wissen ja alle, dass das in den Wochen, Monaten davor nochmal durcheinander gewirbelt werden kann. Aber das sind die, die jetzt den Finger gehoben haben und gesagt haben, wir wollen den Giro gewinnen.
Ich hätte halt gerne noch in den Ring geworfen Egan Bernal, der ja zum ersten Mal nach seinem schweren Unfall wieder Rennen gewonnen hat, nämlich bei den kolumbianischen Meisterschaften sowohl auf der Straße als auch im Zeitfahren, das Meistertrikot geholt hat, der jetzt aber leider natürlich schon wieder gestürzt ist und sich Schlüsselbein gebrochen hat und wieder ein paar Wochen ausfallen wird. Ich bin immer noch so ein bisschen der Hoffnung, ich erinnere mich, wie wir da gesessen haben, als er die Tour gewann und wir alle gesagt haben, ja, das ist der Beginn einer Ära, dann kam es bekanntlich anders, auch durch diesen fürchterlichen Unfall, aber ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er nochmal in die, und der Giro, den er, glaube ich, angepeilt hat, wäre halt, weil da eben die großen vier oder von den großen vier nur Roglic am Start ist, wäre das vielleicht nochmal eine Gelegenheit für ihn gewesen. Jetzt muss man gucken, wie er durchs Frühjahr kommt nach diesem Schlüsselbeinbruch. Aber ja, mein Herz für die Kolumbianer, ihr wisst das. Bisschen der Romantiker in mir, aber das ist nach wie vor für mich eine spannende Frage. Wie weit kann Egan Bernal nochmal kommen nach diesen wirklich schwierigen Jahren jetzt?
Ja, wir haben den Giro, dann haben wir springen jetzt ein bisschen durch. Natürlich Dauphiné, Holger hat Florian Liebowitz erwähnt, Tour de Suisse, dann die Tour. Danach im August erst die Cycle Classics in Frankfurt, in Hamburg, nicht in Frankfurt, sondern in Hamburg und dann die Deutschlandtour. Michael, was ist eigentlich dein Lieblingsrennen in Deutschland?
Ja, rund um Köln muss ich ja jetzt sagen, ne? Als Lokalmatador.
Als Kölner.
Nein, also ich finde es ja wirklich, ich finde es wirklich für den deutschen Radsport extrem gut, dass die Deutschlandtour wieder zurück ist seit ein paar Jahren und dass die ASO als wichtigster Rennveranstalter das auch unter ihre Fittiche genommen hat. Es ist wirklich gut organisiert. Die Strecke ist interessant jedes Mal. Die Rennen sind durchaus spannend. Und wir werden dieses Jahr bei der Deutschlandtour ja auch einen großen Radsportler verabschieden. Geraint Thomas, so sieht es zumindest aus. Also er hat ja jetzt sein Karriereende für Ende des Jahres angekündigt, wird die Tour nochmal fahren und hat wohl auch die Deutschlandtour im Programm. Und dann noch die Tour of Britain und da wird er sich dann endgültig verabschieden. Aber das ist sicherlich etwas, weil ich den irgendwie als Typen immer irgendwie mochte, ja. Mit seiner speziellen Art von Humor. Also das ist etwas, worauf ich mich einfach, was heißt freuen, aber das finde ich schön, dass er die Deutschlandtour noch mitnimmt, so wie es im Moment aussieht. Und deswegen würde ich jetzt mal, wenn du mich so direkt fragst, sagen, das ist das Rennen in Deutschland neben rund um Köln, auf das ich mich in diesem Jahr irgendwie ein besonderes Auge drauf habe.
Und bei dir, Holger, also als inzwischen eingemeindeter Norddeutscher, sage ich mal, die Cycle Classics oder auch die Deutschlandtour?
Ja, von den Traditionen her muss natürlich das Rennen in Frankfurt an einstehen. Ich weiß, in der Hierarchie hängt Hamburg immer noch eine dieser Mini-World-Tour-Kategorien obendran. Mir fehlt immer noch die Verankerung dieses Rennens mit dieser Stadt. Das habe ich beim Marathon, erlebe ich das hier ganz anders in der Stadt. Irgendwie fremdelt die Stadt mit diesem Rennen.
Also Hamburg meinst du jetzt?
Hamburg, ja. Mhm. Entweder liegt es am Termin, der auch so ein bisschen, wo ich ja was Anfang September, jetzt ist es wieder im August, so hin und her gewirbelt wird. Es ist natürlich auch nicht das gewachsene Radsportinteresse hier im Norden, wie es im Süden des Landes oder im Osten der Fall ist, das kommt noch zurück. Es ist damals entstanden mit dem Hype von Jan Ulrich, aber das war ein Event, ein Hype-Publikum. Dieses Jedermann-Rennen ist etwas sehr Besonderes, aber man hat auch das Gefühl, dass zwischendurch die Veranstalter wechselten, ja genau wie die Hauptsponsoren über die Jahre, ihnen das Jedermann-Rennen deutlich wichtiger war und das andere nur so im Rahmenprogramm stattfand. Das ändert sich jetzt ein bisschen. Ich denke auch Fabian Wegmann als neuer sportlicher Leiter wird da eine entscheidende Rolle spielen und dass die ASO das jetzt auch unter ihren Fittichen hat. Aber von den Traditionen her und wie das Rennen von der Region gelebt wird und wie es von allen auch über die schwierige Zeit getragen wurde, ist für mich das Rennen in Frankfurt am 1. Mai die Nummer 1 in Deutschland.
Ja, das ist natürlich der Klassiker in Deutschland. Die Cycle Classics, klar, der Jedermann-Rennen bringt natürlich richtig Kohle, ne? Damit verdienen die viel Geld. Und ich komme ja nun auch aus dem Norden, aus Bremen zwar, das ist der kleine Bruder von Hamburg, und ich kenne sehr viele in meinem Umfeld, die also irgendwann schon mal die Classics gefahren sind, also Jedermann-Rennen, ne? Das ist schon echt ein Begriff und für viele Hobbyradler auch sehr erstrebenswert, da mitzufahren, weil es eben wirklich, wirklich Spaß macht. Aber ich teile deinen Eindruck auch, so die ganz, irgendwie der Funke springt manchmal nicht so richtig über. Es sind zwar dann viele Menschen am Vaseberg und in der Mönckebergstraße, aber es ist jetzt
aber
nicht so,
sehr viele. Es sind viele, aber es sind
nicht
sehr viele.
Genau, und es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, tagelang vorher fiebert die Stadt schon auf dieses Rennen hin. Das ist irgendwie nicht so, ne?
Auch bei der Einschreibung, Mannschaftspräsentation, vor dem Start, wenn auch wirklich große Stars, also diese Classics als Wörterin sind ja wirklich exzellent besetzt, und für die Sprinter eines der wenigen Rennen, bei dem man sich wirklich auch nochmal einen Wörtersieg sichern kann, Ausnahme von den Rundfahrten, also was den Eintageszirkus angeht, und es sind ja Weltmeisterschaften der Sprinter normalerweise, ja. Und man hat so das Gefühl, oh ja, da kommt jetzt irgendwie Milan und dann Philipp Lipsen und dann Jun oder wie sie alle hießen über die Jahre, oder auch die Deutschen, gab ja auch die Zeit, wo André Greipel gewonnen hat und Marcel Kittel am Start stand. Das war schon, das ist in Hamburg irgendwie, es fehlt die große Begeisterung für dieses Rennen in dieser Stadt, aber vielleicht wächst sowas ja auch nach Jahrzehnten noch.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, waren bei der Deutschlandtour, die startet in Essen in diesem Jahr, geht dann Richtung Osten nach Magdeburg, auch darüber werden wir in diesem Jahr natürlich noch ausführlich sprechen. Und sie überschneidet sich mit der Vuelta. Die startet Ende August, auch im Ausland, in Turin. Und nach 4 Etappen durch Italien und Frankreich geht's dann rüber nach Spanien. Und ich glaube, Holger, wir können sagen, es wird wieder super schwer, ne?
Ja, definitiv.
Punkt.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich eine Präsentation der Vuelta parat habe. Ich glaube, es geht über den Angliru, und ich glaube, es sind 8 Bergankünfte, und wenn Tadej Pogacar sich entschlossen hat, an der Vuelta teilzunehmen, wird er sie gewinnen.
Ja, das ist, finde ich sagen, zu befürchten, aber zu erwarten zumindest, ne, dass er, wenn schon, denn schon, der macht keine halben Sachen. Und dann gibt's noch die WM in Ruanda, wobei wir dahinter noch so ein kleines Fragezeichen setzen müssen jetzt. Es gibt politische Unruhen in dem Land und die UCI hält sich noch offen, was man so hört, ob die WM dort wirklich stattfinden wird. Die Entscheidung soll jetzt auch bald fallen.
Na, also wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ja. Moritz, also die Unruhen sind im Ostkongo und Ruanda unterstützt eine Rebellengruppe, die jetzt 2 große Städte im Osten der Demokratischen Republik Kongo besetzt hat, und das ist das Problem. Und es hat ja jetzt die Tour of Rwanda startet jetzt demnächst, und es haben eben Teams, unter anderem das Development-Team von Quickstep sollte dort an den Start gehen, und die haben gesagt, also das ist uns zu heikel. Die Strecke der Tour auf Ruanda geht 15 Kilometer von der Grenze entfernt, zu nah am Krisengebiet für uns Land, da können wir die Sicherheit unserer Fahrer und unserer Teambetreuer sehen wir da nicht gewährleistet. Kigali, die Hauptstadt von Ruanda, wo die WM stattfindet, ist etwas weiter entfernt, aber die politischen Konstellationen sind halt so, dass viele Experten befürchten, dass sich dieser Krieg, dieser Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo ausweitet auf einen afrikanischen Krieg mit mehreren beteiligten Nationen. Und das könnte es eben am Ende, und Ruanda spielt eben eine wichtige Rolle in diesem Konflikt, das könnte am Ende dazu führen, dass die UCI sehr genau hinschauen muss, ob die Sicherheit für alle gewährleistet ist, beziehungsweise ob man eben in einem Land, was scheinbar eben im Nachbarland für Unruhe sorgt, da geht es wie immer auch um seltene Erden und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, da wird die UCI sehr genau hinschauen müssen, und nein, offiziell ist da noch nichts, aber es fängt eben schon an, Gerüchte zu geben, und die Neue Zürcher Zeitung hat kürzlich schon mal ganz plump in Egle angefragt, ob Egle, Sitz der UCI, also dieser Landkreis dort, oder in der Lage wäre, eben halt wieder eine WM oder eine WM auszurichten. Und da haben die dann schön gesagt, ja, also das wäre durchaus möglich. Aber wie gesagt, das ist eben alles nur Gerücht und Spekulation, aber nicht auszuschließen. Es hängt davon ab, wie sich dieser Konflikt da im Ostkongo entwickelt.
Ja, ist eine schwierige politische Situation. Ruanda an sich, das lässt sich ja nicht mit Schwarz und Weiß bezeichnen. Das ist ein wirklich vielschichtiges Land. Eigentlich das Nordkorea von Afrika, mit einer lupenreinen Demokratie hat das nichts zu tun. Und wie sich das jetzt alles entwickelt und inwieweit die verschiedenen Gruppen eine WM dann auch für ihre Zwecke missbrauchen könnten und die Sicherheitslage dann da wirklich nicht gewährleistet wäre, lässt sich schwer abschätzen. Und nichtsdestotrotz gibt's halt Signale. Egle habe ich auch gehört. Es gibt ja Pläne in den Schubladen. Die WM 2020 sollte ja dort stattfinden und ist dann kurzfristig nach Imola verlegt worden wegen Corona. Aber es gibt halt fertige Pläne, die waren extrem gut vorbereitet und könnten das normalerweise auflegen. Das wäre ein Ersatzausrichter, wohl dann schon wieder die Schweiz dran wäre. Wir waren ja vorher in Zürich. Man liest auch immer wieder über Absagen für die WM. Das hat meist finanzielle Gründe. Für alle ist es die teuerste WM aller Zeiten, teurer als die in Australien 2022, weil der Transport so schwierig ist, weil natürlich auch man vorher das alles erforschen muss und weil auch die Hotelpreise künstlich nach oben getrieben werden, was da zu zahlen ist, um entsprechend auch die Sicherheit zu haben. Ich glaube, die Dänen sind es, die gesagt haben, sie fahren nur mit Profis und lassen die ganzen Nachwuchsklassen weg. Mathieu van der Poel hat ja auch schon gesagt, da will er nicht hin. Er konzentriert sich auf die Mountainbike-WM. Er hat das natürlich sportlich begründet, dass er keine Chance hätte auf dem Kurs. Aber plus jetzt die Signale, dass sich eben ein großes belgisches Team entschlossen hat, nicht nach Ruanda zu dieser Rundfahrt zu fahren. Es kann sein, dass die UCI eine Menge Druck bekommt von den Nationen, für die das wahrscheinlich auch den Aspekt hat, da sparen wir eine Menge Geld, wenn wir da nicht hinfahren. Und bin sehr gespannt, ob die UCI das aushält und das so durchsetzt. Also das würde ich jetzt mal so, wird spannend, als 50-50 momentan ansehen.
Ja, und von der UCI kommen ja auch schon so Aussagen wie, dass wir haben ja auch eine Verantwortung, da finden auch Juniorenrennen statt, und wenn die Eltern uns ihre Kinder, Jugendlichen an die Hand geben, müssen wir auch Sorge dafür tragen, dass es denen hier gut geht, und wenn wir diese Sache nicht garantieren können, dann wird es natürlich auch schwierig, ne? Also es ist dann auch schnell so eine emotionale Ebene. Also wir warten nochmal ab, da können wir noch nicht viel drüber reden. Sprechen wir noch über die Frauen. Die spielen ja auch bei uns in der ARD eine immer größer werdende Rolle, also die ist viel größer als vor einigen Jahren, was natürlich auch mit der Tour de Femme zusammenhängt, die den Frauen und der Aufmerksamkeit, die sie bekommen, sehr gut tun. Michael, um da so ein bisschen ARD intern darüber zu sprechen, was nimmst du so bei der Sportschau wahr über den Stellenwert?
Ja, der wird definitiv größer. Die ARD hat ja jetzt hier in Köln den sogenannten Sporthub, so nennen wir das. Also die Produktionen der großen Sportevents werden zunehmend eben zentral hier aus Köln produziert. Das spart Kosten. Das ist sicherlich im Sinne all derjenigen, die Rundfunkbeiträge bezahlen. Und wir sind ja auch aufgefordert, zu Recht auch Gelder irgendwie einzusparen. Und insofern wird das von hier aus gesteuert. Wir sind im ersten mit der Tour de France Femme sehr viel stärker vertreten, werden das alles von hier aus organisieren. Es gibt natürlich da jetzt auch schon Vorbereitungen. Die komplette Regie wird hier aus Köln kommen für das Event. Es wird aber natürlich trotzdem wieder eine Gruppe von Menschen vor Ort sein, um eben auch nah dran zu sein. Das ist ja auch wichtig, dass wir eben präsent sind und nicht alles nur hier digital von Köln aus machen. Und insofern, und vor allen Dingen nach der Tour im letzten Jahr, die ja nun wirklich unglaublich spannend war mit 4 Sekunden zwischen der Siegerin und der Zweitplatzierten. Es ist deutlich zu spüren, dass der Frauenradsport im Aufschwung ist. Und das spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie wir das übertragen. Wenn ich an die erste Tour de France Femme denke, da war ich quasi ja alleine vor Ort. Da haben wir auch übertragen, aber haben das eben nur mit mir vor Ort gemacht, der ich dann auch O-Töne fürs Fernsehen und für den Hörfunk zugeliefert habe. Und jetzt war im vergangenen Jahr ja schon ein größeres Team auch vor Ort, um das wirklich eben halt auch auf einem nochmal anderen Niveau auch zu übertragen. Und das wird sicherlich in diesem Jahr wieder so sein, dass wir Expertinnen und Experten, Reporter, Reporterinnen vor Ort haben, die uns dieses Rennen noch näher bringen.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Reporterinnen, Reporter vor Ort. Also bei allen nötigen Sparzwängen, die wir haben, und vieles wird inzwischen, wie man so schon sagt, vom Tisch gemacht oder off-tube, aber es ist einfach immer noch wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch vor Ort sind, ne? Gerade bei solchen Veranstaltungen wie der Tour de France, sich eben nicht nur auf das uns gelieferte Weltbild zu verlassen, sondern diese eigenen Eindrücke zu sammeln von vor Ort, zu spüren, wie ist das Wetter, wie ist die Stimmung, welche Schwierigkeiten hat die Strecke, die Kurse selber abzufahren, das ist von einem ganz großen Wert, das darf man echt nicht unterschätzen, und das unterscheidet uns ja auch von so manchen Mitbewerber, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nach wie vor von vor Ort berichten, und das machen wir ja auch. Holger, auf was dürfen sich die Frauen in diesem Jahr besonders freuen?
Dass es Milan San Remo wieder gibt als Frauenrennen und damit die Lücke fast geschlossen ist in Sachen Gleichberechtigung bei den Frühjahrsklassikern. Das ist sicherlich wirklich eine entscheidende Neuerung, auch weil es der Originalkurs sein wird. Natürlich nur die zweite Hälfte, keine 300 Kilometer, aber das ist sicherlich für viele Fahrer eine große Freude. Ich hoffe, dass der Radsport der Frauen sich nicht wie bei den Männern ja in vielen Ländern sehr auf diese Tour de France konzentriert, sondern eben, dass die Klassiker auch eine Chance bekommen. Der Giro d'Italia seinen Status behält als sportlich eigentlich wertvollstes Rennen. Wir werden mit Antonia Niedermayer eine deutsche Kapitänin haben beim Giro d'Italia. Die Zusage hat sie von ihrer Mannschaft. Das ist ja dasselbe Team, das die Tour mit Kasia Nevedoma vorher ja gewonnen hat, also Canyon. Und ich selber freue mich im Prinzip auf drei, ich nenne es jetzt mal Comebacks in oder Neuankömmlinge, die es schon unglaublich viel gewonnen haben, aber in den vergangenen Jahren nicht Teil der World Tour waren. Drei herausragende Frauen. Zum einen das Comeback von Anna van der Breggen, der Olympiasiegerin von 2016, dreimal Weltmeisterin, große Gegenspielerin von Annemiek van Vleuten, die bislang sportliche Leiterin war nach ihrem Rücktritt und jetzt für ihre Mannschaft in die Pedale tritt wieder und das auch schon sehr erfolgreich getan hat am Beginn der Saison. Ich freue mich auf das erste echte World Tour Jahr von Chloe Deigert, die so viel gewonnen hat im Zeitfahren und auch auf der Bahn, die Olympiasiegerin auch wurde in Paris, und dass sie jetzt da auch ein volles Jahr begonnen mit der Tour de Under bestreitet, wird spannend, was sie vor allem in den Sprints ausrichten kann. Und Pauline Ferrand-Prévot kommt wieder zurück, die Olympiasiegerin von Paris auf dem Mountainbike, hat jetzt auch gesagt, sie fährt jetzt noch 3 Jahre wirklich ernsthaft als Straßenradprofi, und dass sie das kann, hat sie auch gezeigt. Sie ist ja auch einmal Weltmeisterin geworden 2014, damals vor Lisa Brennauer. Das sind drei richtige Stars, die der Szene natürlich nochmal weiterhelfen, und es wird keine One-Man-Show oder One-Woman-Show Domi Wollering geben. Es gibt viele Teams, die gut ausgerichtet und gut ausgestattet sind. Das Fahrerfeld der Frauen ist sehr viel offener als das der Männer. Das war in den vergangenen Jahren ganz anders. Und ich hoffe, dass Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert, Antonia Niedermayer und die anderen Deutschen da auch eine Rolle spielen können.
Und wie nimmst du den Wandel wahr?
Naja, also allein die Tatsache, dass die Eintagesklassiker wirklich angedockt sind, dass es die gleiche Fernsehübertragung gibt, das hilft jetzt schon mal im Frühjahr. Das war früher, da war die Flandern-Rundfahrt der Frauen, war irgendwie im Nebenprogramm, da gab es kein Fernsehbild davon, die sind irgendwo ins Ziel gekommen und dann war es das. Jetzt spielt die eine überragende Rolle, weil sie zeitlich davon abgesetzt am selben Tag stattfindet. Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ist das Frauenrennen am Vormittag, das Männerrennen danach, selber Kurs, selbes Publikum. Paris-Roubaix leistet sich den Luxus, es als Zweitages-Event zu feiern, aber für die, die an die Strecke kommen, für Paris-Roubaix, dass die am Samstag nicht nur die Männer trainieren sehen, sondern ein Frauenrennen, das hat sich auch bewährt und das sind wachsende, eigenständige Events. Und während man früher gesagt hat, für die Frauen ist das Weltmeisterschaftsrennen eigentlich das einzige große Eintagesrennen, wo man auch weltweit zuschaut, ist das inzwischen ganz anders geworden und das ist die große Entwicklung. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass zum einen die gelebten Rundfahrten, die es gibt, die reinen Frauenrundfahrten wie die Thüringen-Rundfahrt, nicht untergehen in dem Ganzen, dass immer nur, also es, Frauen, die ihr eigenes Rennen haben, auch das muss es und kann es und darf es geben und dass sich das Interesse nicht so sehr auf die Tour de France konzentriert, dass man am Ende sagt, oh ja, da ist noch ein Giro für Frauen, denn während der Tour de France der Männer ja traditionell und das ist dann wirklich nur noch eine Randnotiz, wenn dann jemand wie Antonia Niedermayer, wie es ja schon passiert ist, Etappen gewinnt und da vorne der Gesamtwertung mitfährt, das wäre eben super schade.
Aber da wäre das eigentlich auch die Aufgabe der UCI, stimmt, Holger, ja. So ja. Sehe ich das zumindest, diese Kalender auch mal abzugleichen. Also warum findet der Giro d'Italia der Frauen nicht dann nach dem Giro d'Italia der Männer statt, so wie das bei der Tour de France der Fall ist, und man entzerrt das und so, also den Giro d'Italia der Frauen gegen die Tour de France der Männer zu setzen, ist, kann nicht funktionieren. Und das wäre halt eine Aufgabe der UCI, da den Kalender auch so zu sortieren, dass die Frauen da auch sichtbarer werden und das nicht irgendwo untergeht, wenn die Tour de France der Männer ist, die einfach alles schluckt an Aufmerksamkeit, was der Radsport dann in dieser Zeit hat. Also das wäre eine Aufgabe für die UCI. Und ich finde, weil du das angesprochen hast, die Rückkehr von Anna van der Breggen, das ist natürlich irgendwie eine irre Geschichte und ist übrigens auch der Grund dafür, warum Demi Wollering, oder einer der Gründe dafür, warum Demi Wollering jetzt bei FDJ Suez fährt, weil van der Breggen zurückgekommen ist und sie gesagt hat, die weiß alles von mir, die hat mich trainiert, und umgekehrt sagt zwar van der Breggen, ja, und sie weiß halt auch, dadurch, dass ich sie trainiert habe, wie ich trainiere. Aber auch Lotte Kopecky hat Ansprüche angemeldet und Demi Wollering hat dann eben sozusagen die Konsequenzen gezogen, ist jetzt bei diesem französischen Team, wo sie auch gleich ihr erstes Rennen im Trikot der neuen Mannschaft irgendwie gewonnen hat. Also das wird wirklich auch spannend zu sehen, wie da diese Konkurrenzsituation entstehen. Lotte Kopecky will ja auch stärker sich in den Bergen verbessern. Da wird man gucken, wie weit sie kommen kann diese Saison schon. Also da sind ein paar spannende Geschichten auch verborgen hinter diesen Wechseln. Und insofern, das wird eine spannende Saison auch bei den Frauen. Da gibt's eine Menge, was wir sehen können. Und Holger hat's gesagt, die Eintagesklassiker, dass diese Lücke da jetzt auch geschlossen ist, also dass man wirklich die großen Eintagesrennen auch bei den Frauen erleben kann. Das ist wirklich großartig.
Ja, ich bin gespannt, wie das Konzept aufgeht, dass die Frauentour ja auch parallel teilweise zu den Männern stattfindet. Also das letzte Wochenende überschneidet sich mit dem ersten der Frauen. Die Frauen starten in Brest in der Bretagne, da wo die Männer 2021 begonnen haben, und fahren dann einmal quer Richtung Osten mit dem Ziel in den Alpen. Und auch dazu bekommt ihr natürlich in diesem Jahr alle Infos von der ARD, sportschau.de im Ersten und auch in den Radiowellen und auch hier im Tourfunk. Das war's für dieses Mal. Wir haben es jetzt doch sehr ausführlich gemacht und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wisst jetzt mehr als vorher. Das ist so der Anspruch, den wir haben. Ich danke euch beiden, Michael und Holger, fürs Gespräch.
Sehr gern. Ja, danke.
Sehr gerne. Danke dir.
Nochmal der Hinweis, abonniert uns gerne, empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns an tourfunk@sportschau.de und die neue Folge erscheint dann im März. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Wir sind gerade in der Planung und wenn das alles so klappt, wie wir das wollen, wird das eine gute Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin Moritz Kasserlet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.